Ja, wir feiern Ostern. Also stell dir den Moment vor, die Frauen kommen ans Grab, der Stein ist weggerollt und sie können es nicht glauben und schauen rein, das Grab ist leer, sie rennen zurück zu den Jüngern, die sind auch fassungslos, Petrus und die anderen Jünger, und sie rennen zum Grab und dann heißt es, ein Jünger rannte schneller als Petrus, also es ist wirklich fast wie ein Wettlauf. Und sie kommen hin und das Grab ist leer. Er ist tatsächlich auferstanden. Halleluja. Es ist so wunderbar. Das Grab ist leer. Wir wollen heute weitergehen, was wir letzten Sonntag angefangen haben, über die sieben Wunder am Kreuz zu sprechen. Und da spulen wir nochmal heute ein bisschen zurück. Aber am Ende der Predigt kommen wir am Ostersonntag raus. Ich verspreche es euch. Wir haben letzte Woche darüber geredet, wie Jesus im Garten Gethsemane war und hat gesagt, wenn es einen Weg gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dann lass ihn vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir haben gesehen in den Schriften, dass es der Zorneskelch Gottes war, den Jesus getrunken hat. Er hat all unsere Sünde hat er auf sich genommen. Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes werden. Dann haben wir gesehen, dieses Scheinverfahren zweimal am selben Tag vor den Hohepriestern. Er wurde angeklagt. Zuerst gab es nur falsche Zeugen, dann zwei Zeugen, die einen Ausspruch von ihm falsch ausgelegt haben. Und er hat diese falsche Anklage angenommen. Es heißt dann auch in der Schrift, dass unser Schuldschein ans Kreuz geheftet wurde. Und deswegen, wenn wir mit Christus verbunden sind, werden wir von Gott nicht mehr verurteilt werden. Und ich möchte jetzt mit euch in das dritte Wunder vom Kreuz gehen, das ist das Wunder der Reinigung meines Gewissens. Wir haben ja erkannt, Jesus hat unsere Sünde getragen, er hat auch den Schuldschein ausgelöscht und dennoch kommen uns immer wieder Schuldgefühle. Wo kommen diese her? Das hat mit unserem Gewissen zu tun. Unser Gewissen ist wie eine gottgegebene Alarmanlage. Wie eine Alarmanlage. Und das griechische Wort für Gewissen, das heißt Synaidesis, das bedeutet so viel zusammen mit jemand anderem etwas wissen. Also dein Gewissen weiß etwas mit dir, was du in der Vergangenheit getan hast. Wo du was angestellt hast. Und es gibt sogar eine biblische Definition eines gesunden Gewissens. Ein gesundes Gewissen hat sogar ein Sündenbewusstsein. Das heißt, wenn du als Christ ein gesundes Gewissen hast, dann merkst du automatisch innerlich, ups, jetzt habe ich was falsch gemacht. Das ist der Heilige Geist in uns. Und unser gesundes Gewissen hat auch eine Ehrfurcht vor Gott, die eigentlich Gott nicht verletzen möchte oder durch falsches Verhalten bewusst entehren möchte. Das Problem ist, dass unser Gewissen durch Sünde beschmutzt wird. Ohne dass wir es wollen, werden die Bilder unserer Sünde in unserem Gewissen abgespeichert. Unser Gewissen kennt unsere Vergangenheit. Der Christian in mir kennt den Christian der Vergangenheit. Und es ist sogar so, dass wir unser Gewissen durch Sünde auch regelrecht betäuben oder abstumpfen können. Als Christen sogar. Vielleicht kennst du auch den Satz, boah, die Person, die ist so krass drauf, die hat gar kein Gewissen mehr. Oder vielleicht kennst du aus Krimis den Satz, der erste Mord ist der schlimmste. Warum? Weil der noch Gewissensbisse kostet. Danach fällt es immer leichter. Wir können unser Gewissen so abstumpfen, dass Sünde für uns normal wird. Aber das ist nicht Gottes Plan für uns. Die Bibel sagt, dass uns das sogar als Christen passieren kann. Dass unser Gewissen gebrandmarkt sein kann. Aber wie wird unser Gewissen denn ganz heil? Der David der Bibel hat im Psalm 51 ab Vers 11 Folgendes gesagt. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir all meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Es hat damit zu tun, dass wir eine Sehnsucht haben, wirklich nicht mehr so zu leben, wie wir vorher gelebt haben. Wir haben diese Bibelstelle hier aus dem Hebräer 9, Vers 13 bis 14. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, Ich gebe zu, der Satz ist recht holprig. Im Prinzip geht es da um das Opfer des Priesters im Alten Testament, was wir letzten Sonntag angesehen haben, wie es im Alten Bund war. Und das hat geheiligt, das hat rein gemacht. Und dann heißt es im Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und ich finde das so fantastisch. Das Blut Jesu Christi tilgt nicht nur deine Schuld, sondern es reinigt dein Gewissen. Und ich habe das selber erlebt. Ich hatte Bilder aus meinem alten Leben, die fand ich nicht schön und die haben mich manchmal verfolgt. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich sehne mich danach, dass du mein Gewissen reinigst, dass du es heiligst. Und Gott hat diese Bilder weggenommen. Er hat mein Gewissen wieder empfindsam gemacht. Es war nicht mehr gebrandmarkt, es war erneuert. Der Prophet Jeremia sagt sogar, denn alle, die mich kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Da, wo dein Gewissen was weiß von dir, von der Vergangenheit und sagt, hey, ich denke da dran, da sagt Gott, ich werde an deine Sünde nicht mehr denken. Das ist das hebräische Wort Zakar. Im übertragenen Sinne heißt es, die Gabe zu haben, etwas nicht mehr abrufen zu können. Gott vergisst es. Wir sind frei davon. Deswegen fand ich das so cool gerade. Wir sind frei, wir sind frei. Um allen Grund zu jubeln, zu tanzen und zu klatschen. Wir sind frei. Er gedenkt unsere Sünde nicht mehr. Und das ist das dritte Wunder, dass unser Gewissen gereinigt wird. Dass wenn wir uns Jesus zuwenden, dass er die alten Bilder wegnimmt. Dass er den alten Menschen vergisst und wir als neue Schöpfung leben dürfen. Und das finde ich so wunderbar. Wisst ihr was? Menschen gehen wegen Gewissensbissen oder wegen Narben der Vergangenheit, suchen sie überall Hilfe. Sie gehen zu Therapeuten. Sie suchen irgendwelche Tabletten oder Medizin, um irgendwie das in den Griff zu kriegen. Und Gott wirkt das Wunder, an dem sich die Zähne der Psychologen und Therapeuten ausbeißen. Es ist für sie total schwer oder sogar unmöglich, an den Schmerz von verdrängten Sünden und Leiden heranzukommen. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich bin sehr dankbar für Therapeuten. Ich bin dankbar für Medizin, die unsere Gesundheit unterstützt. Ich weiß, wie kostbar ein Psychologe oder ein Therapeut sein kann. Aber sie kommen nicht wirklich an das Innerste manchmal heran. Und das Wunder des Kreuzes macht es möglich. Gott ist imstande, die Erinnerung an unsere Sünde in unserem Bewusstsein zu berühren und wegzunehmen, sodass wir innere Heilung empfangen können. Er unser Gewissen komplett reinwäscht und neu macht. Das vierte Wunder ist das Wunder der Heilung. Ich möchte nochmal zu den Ereignissen am Freitagmorgen kommen. Jesus wird für Pontius Pilatus gebracht, dann zu Herodes, wieder zurück zu Pontius Pilatus. Beide bezeugen, dass sie keine Schuld an Jesus finden. Also eigentlich müsste er laut geltendem Recht freigesprochen werden. Nach dem zweiten Plädoyer von Pilatus zu Jesus Unschuld will er ihn jedoch zumindest geißeln lassen, um das Volk zu beruhigen. Allein das ist eine grobe Übertretung des Gesetzes. Er tut das, um das Volk zu beruhigen. Er hat ihn doch als unschuldig erklärt. Jesus wurde gegeißelt. Man nimmt ihm die Kleidung ab, seine Hände werden an einem Pfosten gebunden und dann kommt die römische Peitsche, das Flagrum. Eine Peitsche mit 9 Lederschnüren, mit scharfen Knochen und Steinsplittern und manchmal auch Metallkugeln. Die Juden hatten ein altes Gesetz, das mehr als 40 Schläge verbot. Sie bestanden also darauf, die Pharisäer, dass nur 39 Schläge gegeben werden. Der erste Schlag, die Lederriemen schneiden sich durch die Haut, dann immer tiefer in das Gewebe. Eine grauenhafte Tortur, die auf dem Rücken und Körper offene Wunden, starke Blutungen und sogar sichtbare Knochen hinterließ. Die Haut hängt in Bändern vom Rücken. Eigentlich ist der ganze Bereich eine zerrissene Masse von blutendem Gewebe. Jesus blutete so stark, dass wahrscheinlich mehr Blut als Haut an seinem Körper zu sehen ist. Viele Verurteilte überlegen eine Geißelung nicht. Sein Körper ist zerschlagen und entstellt. Seit Stunden hat er nichts gegessen, viel Flüssigkeit verloren. Das Blut ist verteilt auf dem ganzen Boden rund um den Ort seiner Geißelung. Hier ist mir ganz wichtig festzuhalten, dass Jesus ein Mensch ohne Sünde war und ohne Sünde auf dieser Welt lebte. Und weil Jesus nie gesündigt hatte und die göttliche Natur besaß, lebte er auch nicht unter der Macht des Todes. Keine einzige Krankheit und auch nicht der Tod hatten Macht über sein Leben. Er nahm die Striemen und die Schmerzen freiwillig auf sich. Das ist sehr wichtig, um diesen Tausch am Kreuz zu verstehen, wo Jesus für uns göttliche Heilung erwirkt hat. Und ich möchte einen Absatz aus Jesaja vorlesen, der etwas länger ist. Einen Auszug davon habt ihr hier. Ich fange vorher schon im Kapitel 52 an. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso würde viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Er wuchs auf wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Hier prophezeit Jesaja über das Leiden Jesu. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Passion von Mel Gibson kennt. Ist jetzt schon gut 20 Jahre alt. Einige haben vielleicht gesehen, manche packen es nicht, ihn anzusehen. Es ist einer der Filme über Jesu Leiden, der das sehr authentisch darstellt, was Jesus wirklich auf sich genommen hat. Verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Aber fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus hat in diesen Striemen alle unsere Krankheit und alle unsere Schmerzen getragen. Es ist das vierte Wunder, das er für uns erwirkt. Warum musste der Körper Jesu, der nie Krankheit hatte, so entstellt werden? Warum musste Jesus so schreckliche Schmerzen leiden, dass die Menschen ihn nicht mehr erkannten? So wie er den Kelch unserer Sünde getrunken hat, so hat er mit jedem Peitschenhieb unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich genommen. Petrus sagt es, er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und ich bin mir heute Morgen sehr bewusst, dass das Thema Heilung ein umfassendes Thema ist. Ich kann heute Morgen nicht weiter darauf eingehen. Eine unserer letzten Werkstätten in Quelltor war zum Thema Heilung. Die Notizen dazu findest du auf unserer Webseite. Aber eins weiß ich sicher, in Jesus Striemen hat er meine Schmerzen und meine Krankheit getragen und er hält Heilung für mich bereit. Das fünfte Wunder ist das Wunder der Befreiung vom Fluch. Nach der grausamen Geißelung bekam er eine Dornenkrone aufgesetzt. Wir haben die noch hier vom Karfreitag. Die sah ungefähr so aus. Lange Dornen, die man ihm aufs Haupt setzte, reindrückte und die Dornen sich in die Kopfhaut bohrten. Jesus blutet wahrscheinlich immer noch und durch die Dornenkrone wieder. Dann legen sie ihm einen purpurnen Mantel um, der auf seine offenen Wunden gelegt wurde. Sie verspotten ihn. Und die Dornenkrone hat eine starke Symbolik. Und da möchte ich euch kurz in die Schöpfung zurücknehmen, in 1. Mose 3, kurz nach dem Sündenfall. Zu Adam sprach Gott, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Dornen sind ein Symbol für das Fluch des Gesetzes, das durch den Sündenfall auf uns kam. Die Bibel lehrt uns, dass ein Fluch eine geistliche Kraft ist. Ausgesprochene Worte, die uns verfolgen, die uns treffen und vernichten können. Und Gott warnt sogar davor in 5. Mose. Er sagt, all diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist. Seine Gebote und Besatzungen zu befolgen, die er geboten hat. Im alten Bund sind wir unter dem Fluch des Gesetzes. Und ohne Christus sind wir verflucht. Aber es ist so wunderbar, es gibt eine kleine süße Bibelstelle in Sprüche 26, Vers 2. Und ich muss da oft dran denken, wir haben eine Vogeltränke zu Hause und da sammeln sich die Vögel immer. In Sprüche 26, Vers 2, da heißt es, wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe fliegt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Ein Fluch kann nur eintreffen, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Und das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit aus der Bibel. Doch was hat Jesus für uns getan? Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben, und das ist wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Zufall? Nein, Absicht. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Jesus hang am Holz und hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Jesus hat sich nicht nur mit Sünde identifiziert, er wurde zur Sünde gemacht. Und es heißt, er hat das Gesetz erfüllt. Und weil er das Gesetz erfüllt hat, sind wir frei vom Gesetz und können singen. Wir sind frei und tanzen und klatschen und feiern heute an diesem Ostersonntag. Was ist der Fluch unserer Sünde? Der Fluch unserer Sünde sind die Auswirkungen unserer Sünde in unserem Leben. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, Gott um Vergebung bitten, uns von sündigen Gewohnheiten abwenden, dann dürfen wir im Namen Jesu jeden Fluch in unserem Leben widerrufen und zerbrechen, weil Jesus jeden Fluch für uns getragen hat. Manche Christen glauben, dass die Vergangenheit ihres sündigen Lebens immer noch Einfluss auf ihr Leben hat. Ich dachte das sehr oft. Zu Beginn meines Christseins dachte ich immer, Gott ist so ein Gott des Ausgleichs. Wenn mir einen Tag was Gutes passiert, muss mir am nächsten Tag was Schlechtes passieren. Absoluter Schmarrn. Gott sagt, ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Ich bin befreit vom Fluch. Warum passiert das? Das passiert, wenn wir uns als Opfer unserer Vergangenheit sehen und uns in diese Opferrolle begeben. Ich bin Opfer der Erziehung meiner Eltern. Ich bin Opfer meines Mobbings in der Schule. Ich bin Opfer von, ich bin Opfer von, ich bin Opfer von. Wenn du wüsstest, und das ist aber absolut eine Lüge, dass die Vergangenheit dein Leben bestimmt. Die Wahrheit ist, dass deine eigenen Entscheidungen dein Leben bestimmen. Du kannst dich entscheiden, aus dieser Opferrolle hinauszusteigen. Wenn ich dem glaube, was Jesus für mich getan hat, wird mein Leben nicht mehr von dem bestimmt, was mir widerfahren ist, sondern von dem, was am Kreuz für mich geschehen ist. Ich weiß, der nächste Satz ist ein bisschen hart, aber er ist wahr. Du kannst frei sein von dem Fluch einer Misshandlung oder anderen schrecklichen Dingen, die du erlebt hast oder selbst getan hast. Ich habe das letzten Sonntag gesagt. Wisst ihr, hätte Hitler sich im Bunker kurz vor seinem Selbstmord bekehrt, Jesus hätte ihm vergeben. Weil er für jeden gestorben ist, für die ganze Sünde der Menschheit. Das sprengt unseren Kopf, sich das vorzustellen. Aber Gottes Gnade ist für jeden. Der Weg für einen Hitler, dann wirklich das anzunehmen und Gnade zu leben, wäre wahrscheinlich ein harter. Was sind unsere Sünden, von denen Gott uns befreit hat? Was ist unsere Vergangenheit? Die Dinge, von denen Gott uns befreit hat. Er hat dich wirklich freigemacht von der Schuld, von der damit verbundenen Scham. Und er hat dich aber auch freigemacht von allen Dingen, die dir angetan wurden. Du darfst dich heute entscheiden, nicht das Opfer deiner Vergangenheit zu sein. Opfer erinnern sich immer wieder an das, was ihnen angetan wurde. Sie leben in der Vergangenheit. Im Hebräerbrief heißt es, deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes, es befreit unser Gewissen von der Belastung der Taten, sodass uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Gott hilft uns, die Vergangenheit zu verarbeiten, befreit zu sein von allem, was uns verfluchen möchte. Und wir dürfen anfangen, getrost zu vergessen. Ich habe Dinge, die mir angetan wurden, vergessen. Ich denke nicht mehr dran. Sie poppen nicht mehr hoch. Sie kommen nicht mehr in irgendwelchen Träumen hoch. Opfer beschäftigen sich immer wieder mit Schadenersatzansprüchen. Mensch, wie kann mir das wieder gut gerechnet werden? Gott möchte dir helfen, loszulassen. Er sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Nimm du meine Gnade an, lasse los und lebe befreit von deiner Vergangenheit. Opfer fühlen sich oftmals wie verflucht. Wie wenn ihnen ihre Vergangenheit anhaftet. Die Wahrheit ist, dass Jesus zum Opfer an deiner Stelle wurde. Er will nicht, dass du auch nur eine Minute länger an deiner Opferrolle festhältst. Du darfst das Wunder des Kreuzes im Ganzen umarmen, damit seine Liebe dich heilen kann. Empfange Freiheit vom Fluch deiner Vergangenheit. Das ist das fünfte Wunder vom Kreuz. Das sechste Wunder ist das Wunder der Versöhnung mit Gott, dem Vater. Jetzt macht Jesus sich nochmal auf den letzten Weg nach der Geißelung. Jesus wird genommen, man reißt ihn im purpurnen Mantel wieder ab. Das öffnet wahrscheinlich verklebte Wunden auf dem Rücken wieder. Jesus blutet wieder. Und Jesus trägt sein Kreuz auf seinem offenen Rücken über die Via Dolorosa. Der Balken wiegt einiges, 30, 40, 50 Kilo, vielleicht noch mehr, vom Gefängnis bis zur Stelle der Hinrichtung. Circa 600 Meter sind es. Das Gewicht des Balkens mit dem Schock durch den starken Blutverlust ist zu viel. Er stolpert, er fällt. Der Soldat bei ihm ist wahrscheinlich ängstlich, dass er rechtzeitig zur Kreuzigung kommt. Da steht ein kräftiger nordafrikanischer Zuschauer. Simon von Kyrene, du trägst das Kreuz für ihn. Und er übernimmt das. Dann beginnt die Kreuzigung. Das Holz wird auf den Boden gelegt. Jesus wird mit Myrrhe gemischter Wein angeboten zur Schmerzstillung. Aber er weigert sich, diesen zu trinken. Dann wird Jesus auf das Kreuz genagelt. Die Nägel haben ungefähr diese Größe und Dicke. Der Soldat fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks, also nicht in der Handfläche, die würde ausreißen, ins Handgelenk. Dann treibt er die schweren, viereckigen, gehämmerten Eisennägel durch die Handgelenke in das Holz. Dann wird der eine Fuß auf den anderen gepresst. Und mit gestreckten Füßen und Zehen nach unten wird ein Nagel durch beide Füße getrieben, die Knie etwas gebeugt. So liegt Jesus auf dem Kreuz. Es wird aufgerichtet und fällt wahrscheinlich mit einem Rums in den Erdboden. Jesus ist gekreuzigt. Er blutet aus Füßen und Händen. Sein Körper hängt durch. Ein Schmerz geht über die Finger, über die Arme. Man kann sich das gar nicht vorstellen. In der Mitte der Handgelenke ist unser Nervenstrang. Es muss eine Qual für Jesus gewesen sein, ein Schmerz, nicht auszuhalten. Und Jesus versucht sich dann wieder nach oben zu drücken. Ein ständiges Hin und Her. Das Einatmen fällt immer schwerer. Durch den Druck auf den Körper über die Arme kann man fast nur noch ausatmen. Die Muskel verkrampfen, ein Aufrichten ist gar nicht mehr möglich. Es ist mehr Schnappatmung als überhaupt Atmung. Qualvolle Stunden, insgesamt 6 Stunden hängt Jesus am Kreuz. Der Herzbeutel beginnt sich mit Wasser zu füllen und drückt auf das Herz. Am Kreuz macht Jesus dann seine eigenen Worte wahr. Johannes 15 hat er gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus hat immer wahrgemacht, was er gesagt hat. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5, ich lese ab Vers 6, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch unmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist ja wahrscheinlich schon genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Das ist krass, dass Jesus sich geopfert hat für die, die ihn abgelehnt hatten. Auch für diese. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Und das ist das 6. Wunder am Kreuz. Wir sind versöhnt mit unserem Vater. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden. Jetzt, wo wir versöhnt sind, wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Sünde trennte uns von unserem himmlischen Schöpfer, unserem Vater im Himmel. Jesus hat alles auf sich genommen, damit wir versöhnt mit unserem Vater im Himmel leben können. Du bist versöhnt durch das Kreuz mit deinem Vater im Himmel. Und das 7. und letzte Wunder für heute ist das Wunder der Neugeburt. Um circa 9 Uhr wurde Jesus gekreuzigt. 3 Stunden später, um circa 12 Uhr, wurde es ganz dunkel im Land. Nochmal 3 Stunden später, um circa 15 Uhr, um die 9. Stunde heißt es, da rief Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Verlassen ist meiner Meinung nach der Punkt am Kreuz, an dem Jesus die Sünde der Welt auf sich nahm. Sünde bedeutet getrennt sein von Gott. Und diese Trennung vom Vater erlebte Jesus hier, der seit Ewigkeit doch immer eins mit dem Vater gewesen war. Dann ein letzter Atemzug, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann stieß Jesus noch einmal einen leidenden Schrei aus und verstarb. Der Vorhang, der das Allerheiligste von den Menschen abtrennte, riss mitten in zwei. Es ist vollbracht. 3 Stunden später, um 18 Uhr, beginnt der Vorabend des Passafestes. Da dürfen keine Menschen am Kreuz hängen. Also musste Jesus schnell runter vom Kreuz. Normalerweise brechen sie den Gekreuzigten die Beine mit einer Eisenstange, damit sie ersticken. um sicher zu gehen, sie sind wirklich tot. Bei den zwei Verbrechern neben Jesus geschieht dies bei Jesus nicht. Und somit erfüllt sich eine weitere Prophetie aus Psalm 34. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Aber wie stellen sie fest, dass er wirklich tot ist? Einer der Soldaten nimmt einen Speer und sticht Jesus in die Seite. Und sofort tritt Blut und Wasser heraus. Ein Zeichen, dass wahrscheinlich der Herzbeutel hier getroffen wurde. Und Jesus blutet ein allerletztes Mal. Danach nehmen sie Jesus ab und legen ihn in ein Grab. Jesu Leben war zu dem Zeitpunkt beendet hier auf Erden. Er hat sein Leben gelassen. Sein Herz wurde durchstochen. Paulus spricht immer wieder in seinen Briefen von einem alten und neuen Leben. Das alte sündige Leben und das neue Leben, das wir haben. Er sagt, unser frühes Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von Sünde beherrschte Wesen ist vernichtet. Im Galaterbrief sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und an die Korinther schreibt er, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das siebte Wunder des Kreuzes ist, dass wir diese Neugeburt, dieses von Neuem Geborensein erleben dürfen. Und Jesus hat in Johannes Kapitel 3 mit Nikodemus diese Diskussion, dieses Gespräch. Und er sagt zu ihm, wahrlich, du musst von Neuem geboren werden. Und dann sagt Nikodemus, ja, wie kann das denn sein? Wie kann ich als Erwachsener in den Leib meiner Mutter reingehen und nochmal geboren werden? Und Jesus antwortet zu ihm und sprach, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von was spricht Jesus hier zu Nikodemus? Von der Wiedergeburt des Herzens. Und diese Wiedergeburt zeigt die transformative Kraft des Kreuzes. Der Glaube an Christus bewirkt eine innere Erneuerung. Und das ist wunderbar. Uns entsteht neues Leben. Und das sind die sieben Wunder, die das Kreuz bewirkt. Die Vergebung aller meiner Sünden. Die Erlösung von jeglicher Anklage und Schuld. Die Reinigung meines Gewissens, die Heilung von Krankheit und Schmerzen, die Befreiung vom Fluch, die Versöhnung mit unserem himmlischen Vater und das von Neuem geboren sein, ein neues Leben in Christus. Und das alles hat Jesus erwirkt. Und das Erstaunliche ist, siebenmal hat Jesus geblutet. Beim Yom HaKippur, dem großen Versöhnungsfest im Alten Bund, was macht der Priester? Siebenmal besprengt er den Erdboden, siebenmal die Bundeslade. Jesus hat genau das Gesetz erfüllt, um die große Versöhnung für uns für ein für alle Mal festzulegen. Und ich möchte abschließen mit einer Bibelstelle heute in Hesekiel 36. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das beschreibt nochmal schön, was in uns passiert, dieses Wunder der neuen Geburt. Da, wo wir vorher Sünder waren, wo wir stur waren, wo wir vielleicht hartherzig waren, da kommt Jesus rein, er zieht ein, vergibt uns unsere Schuld und dann sagt er, hey, das steinerne Herz nehme ich raus, ich gebe dir ein fleischernes Herz. Ich weiß nicht, was mit Jesu Herz passiert ist, weil er war ja göttlicher Natur. Wir wissen, dass sein Herz durchbohrt wurde für uns, dass er sich hingegeben hat. Dann legen sie ihn ins Grab. Am zweiten Tag ist es ganz ruhig. Bei uns gestern der Karsamstag. Nichts geschieht. alles ist verstummt. Wir wissen von der Schrift her, dass Christus ins Totenreich hinabgegangen ist. Wir wissen, dass er beim Vater, im Allerheiligsten im Himmel, sein Blut versprengt hat. Und dann der dritte Tag. Und wieder geschieht es genau, wie er gesagt hat. Am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Der Satz, den er auch den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt hat: Ich kann diesen Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder herrichten. Sie dachten, es war Blasphemie für den Tempel in Jerusalem. Das war ihre falsche Anklage. Er sprach von sich, von ihm als Tempel. So wie wir Tempel des Heiligen Geistes sind, wenn wir ihn erfahren. Jesu Herz blutete für dich und mich, damit wir ein neues Herz bekommen. Und Jesus lädt dich und mich ein. Er reicht uns seine Hand. Willst du die annehmen? Sehnst du dich danach, Vergebung deiner Sünden zu erfahren? Sehnst du dich danach, frei von jeder Anklage zu sein und ein reines Gewissen zu haben? Sehnst du dich nach Heilung in deiner Seele und in deinem Körper? Sehnst du dich nach Freiheit von deiner Vergangenheit und jedem Fluch in deinem Leben? Sehnst du dich nach Versöhnung mit deinem himmlischen Vater, nach einem neuen Herzen? Wenn das in dir resoniert, dann braucht es eigentlich nur ein Gebet, sich Jesus zuzuwenden. Es gibt diesen schönen Spruch: Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Ich habe ein Gebet vorbereitet, das all die Fragen beantwortet zu Gott hin, die ich gerade gestellt habe. Und ich möchte das gerne vorbeten. Wenn du möchtest, kannst du das gerne mir nachbeten. Es ist ein Gebet der Sündenbekenntnis, es ist ein Gebet, Jesus in seinem Leben zu akzeptieren als Heiland und Erlöser, aber auch ein Gebet, um all die Wunder freizusetzen, die er am Kreuz für dich erwirkt hat. Vater im Himmel, ich habe gesündigt. Ich weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden brauche. Ich glaube aber, dass du deinen Sohn Jesus dazu in die Welt gesandt hast. Danke, Jesus, dass du stellvertretend meine Sünde getragen hast. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, dass dein Blut mich reinigt. Danke, Jesus, dass jede Anklage gegen mich ans Kreuz genagelt wurde. Teufel, du hast kein Anrecht mehr, mich anzuklagen. Der Schuldschein ist getilgt. Ich will kein Opfer meiner Vergangenheit sein. Ich will frei sein von Schuldgefühlen und Anklage. Reinige mein Gewissen und erneuere es. Ich bin kein Opfer meiner Sünden. Ich bin befreit vom Fluch der Sünde. Ich bin versöhnt mit meinem himmlischen Vater. Ich bin sein geliebtes Kind. Danke, Jesus, dass du alle Krankheit und Schmerzen getragen hast. Ich bitte dich um Heilung meiner Seele, um Heilung meines Körpers. Danke, dass ich durch Jesus Striemen Heilung empfange. Danke, dass du mir ein neues Herz gegeben hast. Das alte steinerne Herz existiert nicht mehr. Bitte heile meine Emotionen. Mach mein Innerstes gesund. Danke, dass ich im Leben herrsche durch Jesus. Amen. Amen. Falls du dieses Sündenbekenntnis das erste Mal gebetet hast, dann würde ich mich freuen, dich nach dem Gottesdienst noch kennenlernen, einfach auszutauschen. Bin gerne auch noch mal da für ein Gespräch oder für ein Gebetsanliegen. Kommt gerne auf mich zu. Ich wollte noch mal sagen, das, was wir die letzten zwei Sonntage angeschaut haben, ist nach einem Buch von Wilken van de Kamp. Das ist die sieben Wunder vom Kreuz. Das ist ein Fotoband, den er gemacht hat, aber hat eigentlich ein Buch geschrieben. Das ist ein Pastor aus Skandinavien und es ist wirklich, das Kreuz und die Passion Christi ist echt so sein Lebensthema. Er hat da echt eine Salbung auf seinem Leben. Es ist erstaunlich, was in diesem Buch alles steht. Ich kann das gern empfehlen. Und ich hatte am Herzen, dieses Buch jemand zu schenken heute, was ich jetzt mache. Und zwar euch beiden. Frohe Ostern.